Im Kapitel 46 geht es um Partikelfluss. Zunächst mal, wie ist so ein Fluss definiert? Dieser Fluss ist definiert als die Anzahl der Teilchen, die durch eine bestimmte Oberfläche A durchgehen während einer Einheitszeit, also pro Sekunde beispielsweise. Ja, es stellt sich raus, dieser Fluss ist dann nichts anderes als die Konzentration der Teilchen in meinem System mal deren Geschwindigkeit. Das gilt natürlich nur, wenn ich jetzt annehme, dass die Teilchen alle dieselbe Geschwindigkeit haben. Ja, wie kann man diese ganz leichte Relation herleiten? Das ist in der Figur auf Seite 314 gezeigt. Da ist sozusagen dieses dunkel schraffierte Sandwich in der Mitte. Und ja, alle Teilchen, die in diesem Sandwich enthalten sind, werden also in pro Sekunde, sagen wir mal, durch die Oberfläche durchgehen. Und ja, wenn das der Fall ist, muss die Dicke dieses Sandwiches muss dann einfach sein, die Geschwindigkeit mal die Zeitspanne, die ich betrachte, also beispielsweise eine Sekunde. Und ja, dann muss ich natürlich, wenn ich die Gesamtanzahl der Teilchen noch multiplizieren will, muss ich natürlich also zuerst mit der Oberfläche A noch mal nehmen, dann habe ich ein Volumen, dann muss ich das Volumen mit der Konzentration mal nehmen, um die Anzahl der Teilchen zu bekommen. Und wenn ich dann den Fluss haben will, muss ich wieder teilen durch die Oberfläche und durch das Delta T und dann bleibt eben genau dieses C mal V übrig. Ja, nun wissen wir auch empirisch, dass es einen Zusammenhang gibt in einem viskosen Medium zwischen der Kraft, die auf ein Teilchen wirkt, und seiner asymptotischen Geschwindigkeit. Auch diese Formel hatten wir schon mal gehabt. Nicht wahr? Das ist einfach, dass die Geschwindigkeit ist diese Kraft, die geteilt durch den Reibungskonstante. Ja, wir wollen jetzt zeigen, dass eigentlich das chemische Potenzial, schon wie der Name andeutet, eigentlich in gewisser ein Potenzial darstellt. Im Speziellen bedeutet es, dass wenn ich dann jetzt die räumliche Ableitung von so einem chemischen Potenzial betrachte, dass diese räumliche Ableitung eigentlich als eine Art thermodynamische Kraft angesehen werden kann. Ja, das chemische Potenzial hatten wir ja schon für mehrere Systeme berechnet und es hat sich herausgestellt, dass eigentlich in den ganzen Fällen, dass man das chemische Potenzial schreiben kann als KBT mal der Logarithmus der Konzentration plus irgendeinen Korrekturterm. Ja, wir haben das für das ideale Gas gemacht und da ist dieser Korrekturterm, das habe ich hier hingeschrieben, das ist also der ist KBT mal ln Gamma und das Gamma wäre dann 1 über Q0. Und ja, da gibt es dagegen zum Beispiel im Fall von einer Salzlösung, das ist dann die Gleichung 177, da haben wir ebenfalls, obwohl es ein ganz anderes System ist, haben wir ebenfalls KBT mal LnC, aber dann eben dieser Korrekturterm ist ein anderer. Dieser Korrekturterm wird dann übrigens typischerweise zusammengefasst in dem sogenannten Aktivitätskoeffizienten. Was jetzt auch wichtig ist in diesen Beispielen, dieser Activity Coefficient ist jetzt nicht hängt nicht von der Dichte ab und ist damit nicht ortsabhängig, wenn wir eben eine Dichte haben, die auch von Ort zu Ort variiert. Ja, gut. Jetzt möchte ich also, nicht wahr, diese thermodynamische Kraft definieren, das ist dann die Gleichung 178. Eben als in Analogie zum Potenzial, eben als minus der Gradient von diesem chemischen Potenzial, also der Gradient bezüglich den Ortskoordinaten. Ja, dann, wenn ich jetzt eben annehme, dass das chemische Potenzial gegeben ist durch KBT mal den Logarithmus der Konzentration, dann erhalte ich natürlich für die Kraft minus KBT mal der Gradient von C geteilt durch C. Ja, wenn ich dann noch ausnütze, diese Gleichung 175, also die Definition vom Strom, und dann diese Sachen alle einsetze, dann erhalte ich diese Gleichung 179, die jetzt eben auch sagt, dass der Strom ist proportional zum Gradienten von C. Also das C hat sich jetzt hier rausgehoben. Ich war bei der Kraft, hatte ich noch 1 über C, aber Im Strom habe ich ja V mal C, das C geht weg und dann bleibt also bloß noch übrig, der Strom ist minus KBT, Gradient C geteilt durch die Reibungskonstante. Ja, das ist übrigens ein wohlbekanntes empirisches Gesetz, das sogenannte Fick'sche Gesetz, das Sie wahrscheinlich auch schon irgendwie in Physik 1 mal kennengelernt haben. Ja, diese Konstante übrigens vor dem Gradienten der Konzentration ist das per Definition die Diffusionskonstante. Und damit haben wir dann eben auch einen Zusammenhang zwischen der Diffusionskonstanten und dieser Reibungskonstanten. Das ist diese Gleichung 180, die dann übrigens als Einstein-Smoluchowski-Beziehung bezeichnet wird. Als nächstes möchte ich jetzt die mechanische Arbeit berechnen, um ein Teilchen sozusagen von einer Region tiefer Konzentration in eine Region höherer Konzentration sozusagen zu ziehen. Ja, wir betrachten, um es einfach zu machen, den eindimensionalen Fall. Und ja, wir müssen natürlich da verwenden die grundlegende Definition von Arbeit als Kraft mal Displacement. Also ich muss integrieren f von x dx. Und wenn ich dann noch eben nochmal meine Definition der Kraft verwende, die Gleichung 178, dann erhalte ich hier diese erste Serie von Gleichungen auf der Seite 317. Und ja, es stellt sich raus, ich kann jetzt dieses Integral von x1 bis x2, 1 über c, dc nach dt, das kann ich analytisch lösen. Und bekomme dann einfach, dass die mechanische Arbeit gleich ist minus kbt mal der Logarithmus von dem Verhältnis der Konzentrationen C1 und C2. Ja, das kann ich dann durch auflösen nach C1 und C2 und erhalte dann, dass das Verhältnis ist gegeben durch einen Boltzmann-Faktor, wo jetzt eben die Energiedifferenz gerade diese mechanische Arbeit W ist. Ja, jetzt können wir diesen Ausdruck natürlich vergleichen mit den Ausdrücken fürs chemische Potenzial, wo ja auch, nicht wahr, die immer die Konzentration einging. Und wenn wir das dann machen, dann erhalten wir die Gleichung 181, die dann auch, also eine Gleichung, die eben auch das Verhältnis dieser Konzentrationen ausdrückt. Und wir erhalten dann, dass das gleich sein muss dem Exponent von minus der Differenz der chemischen Potenziale durch KBT. Ja, wenn ich das jetzt mit der obigen Gleichung vergleiche, dann sehen wir in der Tat, dass die mechanische Arbeit, die da geleistet wird, ist die Differenz der chemischen Potenziale. Ja, das ist sehr wichtig, weil diese Gleichung uns jetzt sozusagen sagt, dass auch irgendwie chemische Energie, die sich also manifestiert durch eben verschiedene chemische Potenziale, eben umgewandelt werden kann in andere Energieformen, also zum Beispiel mechanische Arbeit oder typischerweise zuerst einmal elektrischer Strom, der dann vielleicht eben Motor antreibt, der dann mechanische Arbeit liefert. Und ja, solche Prozesse sind enorm wichtig und die werden wir auch noch ein bisschen genauer besprechen, weil zum Beispiel Prozesse laufen in Batterien ab. Ja, da haben wir verschiedene chemische Potenziale, die dann einen Strom hervorrufen, der dann wiederum in mechanische Arbeit umgewandelt werden kann. Vermutlich die wichtigste Arbeit von Teilchen, Fluss, Transport ist sicherlich Diffusion. Wie Sie vermutlich auch schon wissen, ist die zentrale Gleichung dann natürlich die Diffusionsgleichung. Und diese Diffusionsgleichung erhält man dadurch, dass man dieses Fick'sche Gesetz, das wir gerade schon erhalten haben, kombiniert mit der sogenannten Kontinuitätsgleichung, die einfach besagt, dass wenn sozusagen in ein Volumenelement mehr Fluss hineingeht als herauskommt, dann muss natürlich die Konzentration sich ändern. Ja, also auf diese Art und Weise erhält man diese Diffusionsgleichung. Und wir wissen ja auch jetzt, dass diese Diffusionskonstante mittels dieser Einstein-Smoluchowski-Beziehung eben zurückgeführt werden kann auf die Reibungskonstante. Und die wiederum, haben wir ja gesehen, kann man berechnen, wenn man die Velocity-Velocity-Autokorrelationsfunktion kennt. Also obwohl jetzt eigentlich das d sozusagen eine makroskopische Größe ist, kann man die erhalten, dadurch, dass man eben zum Beispiel eine mikroskopische Computersimulation macht mit einer bloß relativ geringen Anzahl von Teilchen und da eben im thermischen Gleichgewicht dann die Velocity-Velocity-Autocorrelation Function berechnet. Ja, was oft ein Problem ist, ist, dass chemische Reaktionen in der Geschwindigkeit jetzt limitiert sein können durch Diffusion. Und da möchte ich jetzt noch ein einfaches Beispiel geben. Wir nehmen jetzt an, dass wir einen kugelförmigen Katalysator haben mit einem Radius A und dass die Reaktion jetzt an der Oberfläche praktisch unendlich schnell abläuft. Also sobald das Edukt mal auf der Oberfläche angekommen wird, wird es praktisch sofort umgewandelt in das Produkt. Ja, wir nehmen dann auch an, dass ganz, ganz weit weg, sozusagen im Unendlichen, dieses C unendlich, dass wir da eben eine bestimmte Konzentration haben. Ja, jetzt obwohl also an der Oberfläche die eigentliche chemische Reaktion extrem schnell abläuft, kann man jetzt hier sehr schnell sehen, mittels Lösung der Diffusionsgleichung, dass eben trotzdem die chemische Reaktion unter Umständen recht langsam ablaufen kann, wenn zum Beispiel die Diffusionskonstante klein ist. Ja, wir wollen jetzt hier also einen Gleichgewichtsfall betrachten. Das bedeutet also, dass das dc nach dt muss gleich 0 sein. Und damit ist die Diffusionsgleichung ganz einfach. Das ist die letzte Gleichung dann auf der Seite 318. Und was besagt die? Ja, die besagt, dass die zweite Ableitung von dem Produkt R mal C, die muss 0 sein. Das heißt, R mal C muss ein Polynom zweiten Grades sein. Und ja, dann im Endeffekt will ich ja C haben, dann muss ich also noch durch R teilen. Das heißt, ich habe also einen Term 1 über R und einen konstanten Term. Und wenn man diese Terme jetzt dann noch, also die Koeffizienten dieser Terme, so wählt, dass die Konzentration eben im Unendlichen diesen Wert C unendlich hat, und auf der Kugeloberfläche, wenn R gleich A ist, 0 ist, dann erhält man diese erste Gleichung auf der Seite 319. Ja, und dann natürlich, wenn man die Konzentration kennt, nicht wahr, dann können wir den Gradienten berechnen mittels Fickschen-Gesetz und damit den Fluss erhalten. Und dann, weil wir eine kugelförmige Geometrie haben, müssen wir natürlich alles mal nehmen mit 4 Pi mal A Quadrat. Und wenn wir das machen, dann erhalten wir eben das Endergebnis für den Fluss, nämlich dass das J von R, dass der gegeben ist durch D mal C unendlich mal A geteilt durch R Quadrat. Das heißt im Speziellen, wenn ich jetzt ganz nah an der Kugeloberfläche bin, dann ist dieser Fluss gegeben durch 4 P D C unendlich mal A. Ja, und da sehen wir, nicht wahr, in diesem Produkt, da ist eben die Diffusionskonstante drin und eben wenn die klein ist, kann es sein, dass die chemische Reaktion relativ langsam abläuft, obwohl eigentlich, nicht wahr, auf der Oberfläche des Katalysators sie extrem schnell abläuft.